Rabe Info Podcast.
Guten Tag allerseits und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 26. März 2010. Die Themen: 10 Jahre ABQ, schullesbische Schulbesuche im Kanton Bern. Augen zu und eintauchen, Schweizer Autorinnen lesen an der zweiten Berner Lesenacht. Und Regenwald in Ecuador, Konflikte zwischen Holzfirmen und der lokalen Bevölkerung. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Der Präsident der FDP, die Liberalen des Kantons Bern, gab gestern seinen Rücktritt bekannt. Der Botschafter Johannes Matthiassi tritt auf kommenden 5. Mai 2010 zurück. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist äußerst ungünstig, so kurz vor den Berner Wahlen vom kommenden Sonntag. Der FDP wird eine Niederlage vorhergesagt. Johannes Matthiassi sagte dazu, der Bundesrat lasse seinen Terminkalender nicht von kantonalen Wahlen beeinflussen. Der Bundesrat hat Matthiassi Anfang März zum Missionschef einer Schweizer Botschaft ernannt. Die Geschäftsleitung der Kantonalpartei sucht nun nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Die Liberalen verlieren damit einen äußerst engagierten und mit viel Herzblut politisierenden Kopf der Mitte, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die Vorschläge des Bundesrates für eine Regierungsreform stoßen auf heftige Kritik. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, seinen Präsidenten künftig selber zu wählen und ihn 2 statt nur 1 Jahr im Amt zu lassen. Viele Parteien lehnen diesen Vorschlag vehement ab. Sie befürchten, dass es damit dem Bundesrat noch schwieriger fallen würde, als Team zu arbeiten. Schon heute würden die einzelnen Bundesräte zu stark auf die eigenen Ziele und ihre Partei achten. Heute wird immer Bundespräsident oder Bundespräsidentin, wer die längste Amtszeit hat und am längsten nicht mehr selber Präsident war. Damit können taktische Spiele wie vor den Bundesratswahlen verhindert werden. Die nigerianische Community in der Schweiz ruft zu einer Großdemonstration auf. Morgen Samstag um 16 Uhr will sie in Bern gegen den Tod von Alex Usovulu protestieren. Usovulu kam vergangene Woche aus noch ungeklärten Gründen ums Leben, als er aus der Schweiz ausgeschafft werden sollte. Laut einer Mitteilung der Organisation African Mirror reisen Nigerianer und Nigerianerinnen aus Amerika und ganz Europa für diese Demonstration nach Bern. Auch Schweizerinnen und Schweizer seien aber herzlich willkommen, so African Mirror. Die Gesundheitsreform des US-Präsidenten Barack Obama kann nun definitiv umgesetzt werden. Noch einmal musste das Paket gestern durchs Repräsentantenhaus und dann noch durch den Senat. Obwohl die Republikaner geschlossen dagegen stimmten, wurde die Reform von beiden Kammern angenommen. Mit der historischen Gesundheitsreform sollen 32 Millionen bisher nicht versicherte Amerikaner und Amerikanerinnen eine Krankenversicherung erhalten. Der erbitterte Streit um die Reform hat sich inzwischen auch in Gewalt niedergeschlagen. Mindestens 10 Demokraten haben Morddrohungen erhalten und um Polizeischutz gebeten. Der republikanische Fraktionschef im Abgeordnetenhaus distanzierte sich vom Vorgehen der radikalen Reformgegner. Licht aus. Morgen um 20.30 Uhr findet die alljährliche Earth Hour statt, zum ersten Mal auch in der Schweiz. In rund 5000 Städten weltweit geht für eine Stunde das Licht aus, als Zeichen für den Klimaschutz. Neben vielen anderen Städten sind auch Bern, Lausanne und Genf dabei. Auf der Homepage www.wwf.ch/earthhour werden die Bilder gesammelt. Zum Wetter: der Föhn hat sich verabschiedet, es ist stark bewölkt mit Regen und teils auch Gewittern bei Temperaturen um 11 Grad. Am Wochenende ist es veränderlich bewölkt mit teils Regenschauern, mit 10 Grad ziemlich kühl. Und so bleibt es auch anfangs nächste Woche wechselnd bewölkt mit zeitweise Regen bei 13 bis 15 Grad.
Rabe Info 95,6.
Im Lehrplan des Kantons Bern ist zwar vorgesehen, dass Schülerinnen und Schüler zwischen der 7. und 9. Klasse über Homosexualität aufgeklärt werden. Doch die Lehrerschaft ist dazu nicht verpflichtet und damit geht das Thema oft unter. Deshalb hat sich vor 10 Jahren das ABQ-Schulprojekt gegründet. Es stattet den Berner Schulen Besuche ab und klärt die Schülerinnen und Schüler über Homosexualität auf. Cheyenne McKay berichtet.
ABQ geht an die Schule, um mit den Schulkindern das Thema sexuelle Orientierung zu besprechen. Wenn ABQ einen Schulbesuch macht, dann sind sie immer zu viert unterwegs. 2 Frauen und 2 Männer. Nach einem kurzen Einstieg wird die Klasse in Mädchen und Jungen aufgeteilt. Die Gruppen werden jeweils von einer ABQ-Frau und einem ABQ-Mann geleitet. Marianne Kauer ist Gründungsmitglied und im Vorstand des ABQ-Schulprojekts.
Dann sammeln wir zuerst mal das Wissen oder auch die Vorurteile, die die Jugendlichen haben, auf einem Packpapier. Dann schauen wir das zusammen an. Wir besprechen das. Das Kernelement unserer Schulbesuche ist auch das Erzählen unserer eigenen Coming-out oder auch Lebensgeschichte. Also wir zeigen Fotos, wie wir aufgewachsen sind und dann natürlich eben, wie wir gemerkt haben, dass wir uns in Menschen desselben Geschlechts verlieben können.
ABQ wolle den Schülerinnen und Schülern zeigen, dass homosexuelle Menschen wie alle anderen auch eine Familie haben und ein normales Leben leben. Das sei dann für die Schüler oft sehr eindrücklich.
Weil in vielen Köpfen von Schülerinnen und Schülern ist es schon so, also wenn jemand jetzt schwul, lesbisch oder bisexuell ist, dann ist er nur das, dann ist er nichts anderes mehr. Also dann ist er nicht auch noch sportlich oder musikalisch begabt oder, also die haben dann das Gefühl, dass sich das ganze Leben nur noch um dieses Thema dreht bei uns und das lernen sie dann, dass das eben nicht so ist.
Viele Jugendliche hätten nach wie vor Vorurteile gegen homosexuelle Menschen. Bei Jugendlichen, die völlig negativ eingestellt seien, könne man bei einem Schulbesuch nicht allzu viel bewirken. Nach jedem Schulbesuch merke man aber, dass es überall Jugendliche gibt, bei denen man etwas bewegen konnte. Durch die Rückmeldung der Jugendlichen sehe man, dass manche nach dem Schulbesuch von ABQ ein Aha-Erlebnis hatten.
Zu sehen, dass man es auch nicht allen schwulen und lesbischen Leuten einfach so ansieht, dass sie das sind. Die Erkenntnis, dass da vielleicht viele auch im Umfeld der Kinder sind, die schwul und lesbisch sind und die sie nicht erkennen können, also dass wir mitten unter ihnen sind. Die schreiben dann zum Teil, ich wusste gar nicht, dass Schwule und Lesben so nett sein können. Oder manche fragen auch, haben sie sich extra normal angezogen für den Schulbesuch? Also die haben auch zum Teil Vorstellungen, ja, dass Schwule jetzt da immer in Lederkluft rumlaufen oder so. Und das verändert sich dann schon durch die Schulbesuche.
Pro Jahr besucht ABQ bis zu 30 Schulen im Kanton Bern. Damit erreiche man also nur einen sehr kleinen Teil der Jugendlichen. Die ABQ-Schulbesuche hätten deshalb eigentlich symbolischen Charakter.
Im Sinne von, dass niemand sagen kann, dass er das Thema nicht behandeln kann, weil es keine Angebote gibt. Aber wenn man natürlich sieht, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler wir erreichen, dann ist das symbolisch natürlich. Einfach ein Angebot, das manche in Anspruch nehmen. Und ich finde es wichtig, dass man was anbietet für Lehrpersonen, die es selber nicht machen können oder sich das nicht zutrauen, aber es machen wollen.
Und genau von diesen Lehrkräften hängt es ab, ob Jugendliche im Kanton Bern zwischen der 7. und 9. Klasse im Schulunterricht mit dem Thema sexuelle Orientierung konfrontiert werden oder nicht. Denn der kantonale Lehrplan sieht das Thema Homosexualität in dieser Schulstufe zwar vor. Es ist den Lehrkräften aber selber überlassen, ob sie Homosexualität im Fach Naturmensch mit Welt thematisieren wollen. Deshalb brauche es das Schulprojekt ABQ, so Marianne Kauer.
Wenn eine Lehrperson selber keine Erfahrung mit dem Thema hat, selber viele Vorurteile, selber vielleicht niemanden kennt, der schwul oder lesbisch ist, wie sollte sie dieses Thema auf natürliche Weise vermitteln können? Von dem her ist es halt heute schon noch so, dass es das vielleicht manchmal braucht. Und mein Wunsch auch für die Zukunft ist schon, dass sich die schwulen und lesbischen Lehrpersonen an den Schulen eben auch zu outen getrauen und dann ganz normal eben in jedem Schulhaus es Lehrpersonen als Vorbilder für verschiedene Orientierungen gibt und dann würde es dann ABQ mal nicht mehr brauchen.
Zusätzlich zu den Schulbesuchen bietet ABQ auch Kurse an, wo Lehrpersonen und sozialpädagogisch Arbeitende zu Multiplikatoren ausgebildet werden.
Das Schulprojekt ABQ sucht weiterhin Menschen, die Interesse haben, Schulbesuche durchzuführen. Interessierte sowie Lehrpersonen findet den Kontakt auf der Internetseite abq.ch. Morgen Samstag feiert ABQ sein 10-jähriges Bestehen mit einem Fest im Frauenraum der Reitschule Bern.
95,6. Rabe Info.
Erinnern Sie sich daran, wie Ihnen früher Ihre Eltern vor dem Einschlafen eine Geschichte vorgelesen haben? Morgen Abend können Sie Gleiches wieder erleben. Zwar nicht von Ihren Eltern, dafür von 5 talentierten Schweizer Schriftstellerinnen. An der 2. Berner Lesenacht lesen Heinz Depp, Erika Pedretti und Christoph Simon. Eintauchen werden Sie in die Geschichten bestimmt. Einschlafen sollten Sie dann aber erst zu Hause. Ralf Stamm hat sich die Lesenacht von den Veranstaltern schmackhaft machen lassen.
Wir schreiben das Jahr 1945. Ein Rotkreuzzug fährt von Warschau nach St. Margrethen. Mit im Zug sind KZ-Überlebende, unter ihnen auch die 15-jährige Erika Pedretti. In «Fremd genug» erzählt Erika Pedretti vom Abreisen und Ankommen und von Stationen ihrer eigenen Lebensreise. Tschechoslowakei, Schweiz, USA und wieder in die Schweiz. Eine wunderbare Zeit, erinnert sich Pedretti zynisch. Fast paradiesisch, wäre nur die Fremdenpolizei nicht gewesen. Nicht alle Bücher der morgigen 2. Berner Lesenacht sind so schwere Kost. Das Programm enthält auch Kriminalromane und Liebesgeschichten. Organisiert wird die 2. Berner Lesenacht von Belesen, einem Netzwerk von Berner Buchhandlungen. Veranstalter Thomas Liechti gibt einen Vorgeschmack.
Wir haben einen Berner Schriftsteller, Heinz Depp, wir haben einen Solothurner Schriftsteller, Peter Henny, Erika Pedretti, Christoph Simon und Isabel Stamm, die eingeladen werden und die je eine gute Viertelstunde aus ihren neuesten Büchern vorlesen werden.
Nicht alle Namen werden Ihnen bekannt vorgekommen sein. Das sei bewusst so gewählt, fügt Thomas Liechti an. Das Programm?
Es richtet sich an alle Leute, jung und alt, an alle Leseinteressierten, die bereit sind, auch neue Namen zu entdecken. Es ist sicher nicht ein Mainstream-Publikum, das wir erwarten, das anspringt auf Sutter oder das anspringt auf Mercier, sondern es ist ein Publikum, das Neues entdecken will.
Einer der neuen Namen ist beispielsweise Isabel Stamm. Schonzeit, ihr zweiter Roman, handelt von einer jungen Schweizerin rumänischer Herkunft, die ihren Lebensunterhalt mit Übersetzungen verdient. Sie lebt zurückgezogen in ihrem Turm und pfeift auf gesellschaftliche Konventionen.
Die Erzählerin kriegt eines Tages einen Stapel Briefe zum Übersetzen und das ist dann der Ausgangspunkt zu einer schwierigen, intensiven Liebesbeziehung, die dann über viele Etappen bis zum Schluss des Romans gelebt wird. Ein wirklich eindrückliches Buch.
Schon bekannter ist auch Christoph Simon, der Autor von «Luna Jena» und «Planet Obrist». In seiner neuesten Geschichte geht es um die Begegnung von Jung und Alt.
Der Spaziergänger Spinden heißt das Buch. Das ist ein Insasse eines Altersheims, der einem Zivildienstarbeiter erklärt, sein Leben erzählt, eigentlich indem er ihn durch das Altersheim führt und sehr schöne Reminiszenzen erzählt.
Gemäß Thomas Liechti wird morgen Abend jedoch nicht nur gelesen.
Das Ganze wird umrahmt von Örgeli-Klängen von Werner Eschbacher, einem wirklich grandiosen Musiker.
Die literarische Vielfalt an der morgigen Lesenacht ist groß. Einige der Bücher rauben einem den Schlaf, andere lassen einen träumen. Ganz wie damals im Kinderbett. Die Eltern lasen, wir schlossen die Augen, die Geschichten begannen zu leben.
Mehr Informationen zur 2. Berner Lesenacht finden Sie unter www.b-lesen.ch.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe-Info, wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Die Provinz Esmeraldas im Norden Ecuadors ist eigentlich eine der artenreichsten Provinzen des Landes. Doch inzwischen sind bis zu 80% des ursprünglichen Regenwaldes vernichtet. Verantwortlich dafür sind die zahlreichen Holzfirmen, die den Regenwald roden und durch Nutzholzplantagen ersetzen. Immer wieder kommt es deshalb zu Konflikten zwischen den Firmen und der lokalen Bevölkerung. Einer dieser Konflikte findet seit Jahren im Waldgebiet El Bambila statt. Ein Beitrag vom lateinamerikanischen Nachrichtenpool Onda.
Bereits 1997 hatte die Firma Botrosa dort illegal Holz geschlagen. 1998 wurde der Firma dann vom Staatlichen Institut für ländliche Entwicklung ein über 3000 Hektar großes Waldstück überlassen, das eigentlich zum staatlichen Schutzgebiet gehört. Dort, wo ursprünglich Regenwald wuchs, wurden nun Nutzholzplantagen angepflanzt. Indigene Bauern, die sich dagegen wehrten, wurden unter Druck gesetzt und vertrieben. Einer von ihnen war José Aguilar. Nachdem er sich mit dem mächtigen Unternehmen angelegt hatte, wurde er im Oktober 2000 3 Tage lang entführt und gefoltert. Wir sind hier 6 Eigentümer. Zusammen besitzen wir 350 Hektar. Weil ich einige Male die Angebote dieser Herren abgelehnt habe, ihnen mein Land zu verkaufen, hat mich am Mittwoch, den 25. Oktober 2000, das Unternehmen entführen lassen. 3 Tage hielten sie mich gefangen und gefesselt. Die von Botrosa angeheuerten Leute haben mich gefoltert und gezwungen, mein Land zu verlassen. Aguilar unterschrieb daraufhin eine Erklärung, mit der er sein Land an Botrosa abtreten musste. Darüber hinaus wurde er kriminalisiert und verschiedener Vergehen angeklagt und erst im Juni 2008 im Rahmen einer Amnestie für unschuldig erklärt. Doch er hielt seine Anschuldigungen gegen das Unternehmen weiterhin aufrecht und am 3. Februar dieses Jahres wurden sie erneut landesweit im Radio verbreitet. 3 Wochen später wurden José Aguilar und seine Frau Yola Garofalo Valverde von Unbekannten ermordet. Das Unternehmen Botrosa verletzt die Verfassung und die geltenden Umweltgesetze. Bereits 2002 hatte das Verfassungsgericht entschieden, dass Botrosa das Gebiet bis zum 4. März dieses Jahres zurückgeben müsse. Botrosa weigert sich indes, dem Urteil nachzukommen. Denn Botrosa gehört wie die Holzfirma Endesa zur Durini-Gruppe und damit zu einer der einflussreichsten Familien Ecuadors. Mehrere Familienmitglieder sind Hauptaktionäre in allen wichtigen Holzverarbeitungsbetrieben des Landes. Zusätzliche Glaubwürdigkeit erhält das Unternehmen durch das FSC-Siegel für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Der deutsche FSC-Zertifizierer GFA Terra Systems hatte das Siegel an Botrosa für eine ebenfalls in der Provinz Esmeraldas befindliche Holzplantage vergeben. Für Produkte mit diesem Siegel werben auch renommierte Umweltschutzorganisationen wie der BUND, WWF oder der NABU. Während Organisationen wie Rettet den Regenwald, dem FSC, dem Forest Steward Councilship mangelnde Transparenz und eine Vergabe des Siegels nach wirtschaftlichen Interessen vorwerfen, preisen diese eine nachhaltige Nutzung tropischer Wälder. Auch Botrosa behauptet, das soziale und ökologische Gleichgewicht bewahren zu wollen. Sie, die vom Holzfällen leben, nennen ihr Nutzholzprogramm ironischerweise Bosques para Siempre. Speziell Botrosa zerstört hier alles, was hier zu sehen ist. Alles wurde ruiniert. Dieses Land wurde für die kommenden 20 Jahre unbrauchbar gemacht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel für heute vom Rabe Info. Beigetragen haben Cheyenne McKay und unser Praktikant Ralf Stamm. Wir hören uns ausnahmsweise schon am Sonntag wieder. Ab 15 Uhr berichtet das Info live aus dem Berner Rathaus, wenn auskommt, wer den Kanton Bern die nächsten 4 Jahre regieren wird. Wir berichten über die Ausgangslage und die Erfolgsaussichten, sprechen mit Regierungsrats- und Großratskandidaten und Kandidatinnen, mit Gewählten und Abgewählten, mit Gewinnern und Verlierern. Bis dann, eine schöne Zeit wünscht Twilmeral.
Rabe Info.